schönen guten Morgen alle miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Berggottesdienst an Himmelfahrt. Wie letztes Jahr auch sind wir wieder outdoor unterwegs und ich kann von hier aus Duchrot sehen, den Hügel, wo wir letztes Jahr waren, wo wir mit dem Auto hingefahren sind und ein Stück zu Fuß gegangen sind, dann noch auf Bierbänken gesessen haben. Das ist jetzt nicht nötig. Ihr könnt von zu Hause aus die herrliche Landschaft genießen, das schöne Wetter und vor allem der Predigt zuhören. Es ist schön, dass ihr alle wieder dabei seid, dass wir durch die Technik miteinander verbunden sind, aber besonders durch Jesus. Er ist mit seinem Geist bei uns und schenkt uns Gemeinschaft miteinander und mit ihm. Ich habe euch biblische Erzählfiguren mit hierher gebracht und eine Szene gestellt, die gleich in der Predigt wichtig ist. Mir ist da mal was ganz Besonderes aufgefallen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf den Berg gegangen und hebt seine Hände zum Segen. Seine Jünger sind auf die Knie gegangen, schauen ihn an und sehen in seinen Handflächen die Wundmale. Ich glaube, dass die Jünger in diesem Moment an all das erinnert wurden, was sie erlebt haben mit Jesus. Dass Jesus sich hingegeben hat, dass er für sie gelitten hat, gestorben ist, und aber auch, dass er wieder auferstanden ist. Und wenn er jetzt gleich mit den Wolken aufgenommen wird in den Himmel, dann werden sie erkennen, dass das alles zusammenpasst, dass das alles miteinander ein großes Ganzes ergibt. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken, ja, dass wir dein Wort haben, dass diese Ereignisse uns berichtet sind, Herr. Danke, dass die Jünger damals so ermutigt wurden durch das, was sie mit dir, Herr Jesus, erlebt haben. Und dass auch wir heute diese Berichte haben und daran, ja, dass wir daran denken und dass sie auch für uns wichtig sind, Herr. Danke, dass wir erkennen können, dass du, lieber Vater im Himmel, dein Reich baust, dass du alles im Griff hast, dass du einen Plan hast, auch für jeden von uns. Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Danke, Herr Jesus, dass für alles, was du für uns getan hast, dass du dich für uns hingegeben hast und nun mit deinem Geist bei uns bist. Herr, danke, dass wir untereinander Gemeinschaft haben können. Danke, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist und wir wollen dich bitten, dass du besonders die ermutigst und tröstest, die sich jetzt einsam und allein fühlen. Gerade auch in dieser besonderen Zeit, auch die, die krank sind und sie sich besonders nach dir sehnen. Bitte sei du mit deinen Worten, mit deinem Geist, mit deinen guten Gedanken bei ihnen. Aber lass auch uns erkennen, wo wir füreinander da sein können, wo wir uns gegenseitig helfen, unterstützen und ermutigen können. Wir danken dir, Herr, dass du immer bei uns bist. Und so bitten wir dich jetzt auch um deinen Segen für die Predigt. Hilf uns, mit deinen Ohren zu hören. Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Himmelfahrtstag vom Ölberg. Nein, Quatsch, das ist hier ein Berg hoch über dem Nahetal. Der erinnert mich aber sehr an den Ölberg, wie er vielleicht zur Zeit Jesu gewesen ist. Nicht so verbaut wie heute. Sehr viele kleine Ölbäume drauf, auch ein paar Sträucher, ein paar Eichen. Okay, die Ölbäume, die fehlen hier jetzt. Aber so insgesamt ist die Stimmung ganz ähnlich, wie sie damals in Israel gewesen sein mag, als Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg bei Bethanien ging und dort zum Himmel auffuhr. Himmelfahrt ist so ein Feiertag, mit dem wir unsere Schwierigkeiten haben. Gerade in unserer heutigen Zeit mit Weihnachten, da kommt man noch einigermaßen klar, wobei es schon schlimm ist, was wir da alles draus gemacht haben. Den Christkindlesmarkt zum Beispiel in Nürnberg, da spielt das Christkind eine junge Frau, also völlig abwegig im Vergleich zu dem, was uns über die Geburt Jesu in der Bibel berichtet wird. Oder nehmen wir Ostern, da sieht es nicht besser aus, da haben wir es mit Hasen und Hühnern zu tun und mit Eiern, aber kaum noch mit dem biblischen Bericht von der Auferstehung Jesu. Mit Himmelfahrt kommt es eher noch schlimmer. Himmelfahrt ist für die meisten heute der Vatertag. Der Vatertag wurde in den USA erstmals als Feiertag eingeführt und er geht zurück auf wahrscheinlich heidnische Bräuche, als Männer gemeinsam um ihre Grundstücksgrenzen gelaufen sind. Daraus hat sich dann so eine Art Männerwandertag entwickelt und leider immer mehr auch eher so der Tag des Alkohols statt ein Tag für Männer. Das hat aber absolut überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, weswegen wir Himmelfahrt feiern. Die Nazis haben übrigens den Vatertag als besonderen Tag in Deutschland eingeführt, genau auf diesen Himmelfahrtstag gelegt. Ich denke, auch mit Absicht. Um was geht's an Himmelfahrt wirklich? Was feiern wir da? Wir feiern diesen Tag, oder die Christen feiern diesen Tag, ungefähr seit dem Ende des 4. Jahrhunderts, als Tag der Rückkehr Jesu zu seinem Vater in den Himmel, nachdem er auferstanden war und 40 Tage mit seinen Jüngern noch zusammen war in Jerusalem und auch in Galiläa. Und dann kam dieser Moment, dass Jesus sich verabschiedete und dann zum Himmel auffuhr. Erwähnt wird diese Geschichte im Vergleich zur Auferstehung an nicht ganz so vielen Stellen und vor allen Dingen auch nur sehr kurz und knapp beschrieben, bis auf eine Ausnahme, die wir uns nachher noch anschauen. Es ist ein Wunder, was hier geschieht, auf diesem Berg bei Jerusalem, auf dem Ölberg, wo Jesus mit seinen Jüngern hingegangen ist. Es gibt Anspielungen von Jesus selbst auf dieses Ereignis hin, zum Beispiel im Johannesevangelium, als er den Jüngern sagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und er wünscht sich, dass seine Jünger dann dort sind, wo er ist, nämlich im Himmel. Markus spricht im Zusammenhang mit der Himmelfahrt nur einen Satz und in diesem Satz erwähnt er auch, dass Jesus sich zur Rechten Gottes setzt. Lukas, für den ist noch ein Aspekt die Freude bei den Jüngern, als sie zurückgingen, als diese Himmelfahrt geschehen war. Und er nennt uns auch den genauen Ort, nämlich in der Nähe von Bethanien. Das liegt am Ölberg auf der von Jerusalem abgewandten Seite. Und schließlich gibt es auch noch im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, einen Hinweis von Petrus, dem Jünger. Er erwähnt noch, dass Jesus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, ihm Engel, Mächte und Gewalten untertan gemacht sind. Die ganzen Berichte im Neuen Testament sagen auf jeden Fall eins, es handelt sich um ein echtes Ereignis. Es ist keine Fantasie, die hier beschrieben wird, sondern es war ein Ereignis, ein Wunder, was Gott geschenkt hat. Und wir haben heute Angst davor, uns mit solchem Wunderglauben zu blamieren. Es gibt einen Blog im Internet, der nennt sich Theo Lounge. Da versuchen uns einige schlaue Theologen zu erklären, was wir darunter zu verstehen haben unter der Himmelfahrt. Kurz umschreiben sie das Ganze als einen Ausdruck der verblassenden Erinnerung an Jesus, nachdem er hingerichtet worden ist. So langsam verflüchtigt sich der Eindruck von Jesus und das wollten sie einfach mit der Himmelfahrt religiös zum Ausdruck bringen. Wenn man dann in diesem Blog weiterliest, was sie unter Auferstehung verstehen, dann sieht das ganz ähnlich aus. Da wird davon gesprochen, dass Jesus nicht körperlich auferstanden ist, sondern leiblich. Als Laie fragt man sich, wo ist da überhaupt der Unterschied? Dann wird uns erklärt, ja, körperlich auferstehen, an sowas glauben eigentlich nur Naivlinge wie ich zum Beispiel. Dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dass er der war, der er vorher war, dass er auferweckt wurde und als derselbe mit einem jetzt unsterblichen Körper weiterlebt. Diese Theologen erklären uns, dass das also nicht so gemeint ist, sondern Auferstehung sei leiblich geschehen. Das heißt, nach ihrem Verständnis, Jesus ist in anderen Menschen erschienen. Also weil die sich so ähnlich verhalten haben, weil die so ähnlich gedacht haben, weil sie Ähnliches gesagt haben wie Jesus. Deswegen sei er in ihnen sozusagen auferstanden, leiblich erschienen. Ben-Gurion hat mal gesagt, der erste Premierminister von Israel, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und Ben-Gurion war jetzt sicherlich nicht so der gottesfürchtige Mensch, aber er war schon weiter als diese Theologen. Er ist davon ausgegangen, dass Wunder möglich sind. Und das muss auch sein, denn Gott, wenn er Gott ist, kann er Zeichen setzen, die unseren Verstand überfordern. Ich denke auch, dass er das bewusst tut, um unser Vertrauen herauszufordern. Und die Himmelfahrt Jesu ist eins dieser Wunderzeichen Gottes. Prinzipiell ist die Himmelfahrt ja nicht außergewöhnlicher als zum Beispiel die Schöpfung oder der Durchzug Israels durchs Meer, auch nicht ungewöhnlicher als die stillstehende Sonne bei Josua oder die drei nicht verbrennenden Männer im Feuerofen bei Daniel und auch nicht ungewöhnlicher als die vielen Wunder, die uns im Neuen Testament berichtet sind. Zum Beispiel, dass Jesus übers Wasser geht und vor allen Dingen auch das Wunder der Auferstehung. Es geht bei diesen Zeichen nicht darum, dass unser Verständnis mitkommt, sondern es geht darum, dass wir verstehen, was Gott damit meint. Es geht um das Verständnis Gottes und nicht um das Verständnis dieser Ereignisse an sich. In Sprüche 3, Vers 5 sagt Salomo ja mal diesen berühmten Satz: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und genau darum geht es auch an Himmelfahrt. Darum geht es auch, wenn wir dieses Ereignis jetzt bedenken. Es geht darum, dass wir uns auf Gott verlassen sollen und das ist ein Zeichen der Verlässlichkeit Gottes. Himmelfahrt ist auch ein Zeichen der Rückkehr zu Gott. In erster Linie natürlich die Rückkehr Jesu zurück zu seinem Vater in die himmlische Wirklichkeit, in die unsichtbare, für uns unsichtbare Welt. Jesus hat zu diesem Ereignis schon vor seiner Auferstehung bereits was gesagt. Er hat es angedeutet. Er hat davon gesprochen in Johannes 17, Vers 5, können wir das nachlesen, als er das in seinem Gebet mit seinem Vater bespricht. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da bittet er quasi darum, dass das wieder geschieht, dass er dorthin zurückkommt in die Herrlichkeit, aus der er gekommen ist. Was haben die Jünger hier gesehen? Was berichten sie? Sie sprechen davon, dass sich Jesus zur Rechten Gottes setzt. Und das ist ein Bild dafür, auch ein Zeichen und vielleicht auch ganz real der Platz neben seinem Vater im Himmel. Es ist ein Zeichen für die Macht, die Jesus von seinem Vater bekommt. Ein Zeichen für seine Vollmacht, auch für seine Befähigung und Befugnis, Richter zu sein. Er als der verherrlichte Christus. In Matthäus 26, Vers 63 folgende können wir nachlesen. Als der hohe Priester Jesus verhört und ihn fragt: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Da spricht Jesus zum hohen Priester: Du sagst es, Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Hier spannt Jesus also selbst schon den Bogen über seine Hinrichtung und Auferstehung hinaus bis zu seiner Rückkehr in den Himmel und sogar noch weiter, nämlich bis zur Wiederkunft, die wir heute noch erwarten. Es gibt dann von Lukas den ausführlichsten Bericht in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 14. Da lesen wir am detailliertesten über dieses Ereignis nach, was geschehen ist. Und Lukas bettet das Ganze in so eine Art Superzeitraffer ein, zwischen Auferstehung und Wiederkunft Jesu. Ich lese uns diesen Text einmal nach der Luther-Übersetzung vor. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, also bis zum Tag der Himmelfahrt. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Dem entnehmen wir auch, wann die Himmelfahrt war, nämlich 40 Tage nach der Auferstehung. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also weltweit werdet ihr meine Zeugen sein. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, also das ist ein Begriff für allmähliches Verschwinden, eher so Richtung oben. Er wurde aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Dann werden die Jünger nochmal erwähnt, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Soweit mal der Bericht von Lukas. Wenn man diese Geschichte so im Detail anschaut, dann begreift man sehr schnell, dass es gar nicht um das Verschwinden Jesu in den Himmel geht, sondern dass sein Bleiben eigentlich der Knackpunkt ist, dass er geht und doch da bleibt. Das ist das Besondere beim Himmelfahrtsereignis. Der Himmel steht für die besondere Qualität einer neuen Gegenwart Jesu. Er geht zwar physisch weg, er verschwindet, er ist nicht mehr direkt sichtbar, aber er bleibt doch ganz nah. Darum geht es in dieser Geschichte. Er bleibt seinen Jüngern nahe. Er hält die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wie macht er das? Jesus bleibt gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Der ist hier schon ein ganz wichtiges Thema. Durch den Heiligen Geist schafft Jesus eine Verbindung. Wir können in Johannes 17, Vers 7 und 13 bis 15 nachlesen, was Jesus über diesen Geist und die Sendung seines Geistes sagt. Das ist vielleicht so die zentralste Stelle. Wenn ich aber gehe, und damit meint er seine Himmelfahrt, will ich den Tröster, den Heiligen Geist, zu euch senden. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Hier wird die Aufgabe und die Fähigkeit des Heiligen Geistes beschrieben und auch sein Wesen als Tröster, als Ermutiger, als einer, der uns aufbaut in direkter Verbindung mit Jesus, dem Sohn und dem Vater im Himmel. Deswegen löst die Himmelfahrt auch interessanterweise gar keinen Abschiedsschmerz bei den Jüngern aus, sondern eine freudige Erwartung, davon lesen wir. Jesus hat ja auch am Anfang gesagt, ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also sie haben direkt einen Ausblick auf die unmittelbar bevorstehende Zukunft, dass das geschehen wird, was Jesus hier verspricht, dass sein Geist kommt als der Tröster, als der, der die Brücke hält zwischen Gott und uns. Sonst haben wir ja bei vielen Wundern, die so spektakulär waren, oft die Reaktion, dass die Leute entsetzt waren, erschrocken, wirklich Angst hatten, weil sie mit dem, was da geschehen ist, völlig überfordert waren. Und oft heißt es dann, fürchtet euch nicht. Ja, schon bei der Geburt Jesu war das so. Aber hier, bei der Himmelfahrt, die ja auch ein an sich schockierendes Erlebnis ist, da verschwindet immerhin ein Mensch einfach so, ja, da kommt zwar eine Wolke, aber man sieht, er verschwindet einfach, er ist nicht mehr da, das passiert ja normalerweise nicht. Aber hier sehen wir gar kein Entsetzen bei den Jüngern, wir sehen keine Angst, sondern wir sehen Freude. Das liegt ganz sicher daran, dass Jesus seine Jünger 40 Tage lang auf diesen Moment vorbereitet hat. Und weil er eben das verbindet mit der Zusage des Heiligen Geistes, der kommen wird, um sie an seine Worte zu erinnern, dass dieser Geist sie stärken wird, dass er sie die Gegenwart Jesu spüren lässt und dass dieser Geist sie sogar im Gebet vertreten wird, das sagt später Paulus mal. Das heißt, dieser Geist ist sogar dann bei den Jüngern, er ist sogar dann bei uns, wenn wir selbst nicht ganz bei uns sind. Wie bleibt Jesus noch gegenwärtig? Er bleibt gegenwärtig durch seinen Missionsauftrag. Den wiederholt er hier noch einmal ganz kurz in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien und weltweit. Jesus hat seine Jünger nicht einfach zurückgelassen und sich aus dem Staub gemacht. Er hat nicht gesagt, ich bin dann mal weg. Und jetzt seht mal zu, wie er mit meinem Auftrag klarkommt. Jetzt seht mal zu, wie er alleine ohne mich zurechtkommt. Dieser Auftrag, den Jesus hier gibt, ist gleichzeitig auch eine enge Verbindung mit ihnen. Denn die Jünger sollen wissen, das, was sie tun, das tun sie zusammen mit Jesus. Das tun sie jetzt nicht alleine ohne Jesus, sondern zusammen mit ihm. Er ist nur bei ihnen von einem anderen Ort aus. Und dann sagt Jesus auch, wir sollen nicht, ihr sollt nicht, ihr werdet meine Zeugen sein, weil er mit uns ist. Das ist eine Zusage. Deswegen gefällt mir dieser Begriff Missionsbefehl eigentlich gar nicht so gut, weil er gerne missverstanden wird, vielleicht so ein bisschen in die militärische Richtung. Da gibt es einen Befehl, den müssen wir befolgen, zwanghaft, sonst haben wir echte Probleme. Nein, dieser Befehl Jesu, dieses Gebot Jesu ist eine Ermutigung, eine Zusage, eine Ermutigung, dass wir seine frohe Botschaft weitersagen dürfen und dass diese Botschaft ihre Wirkung entfalten wird, weil Jesus durch seinen Geist mit uns ist, weil er für die nötige Überzeugungskraft sorgt. Und dann bleibt Jesus auch noch gegenwärtig durch zwei weitere Zusagen, die er gemacht hat, als er in Galiläa diesen Missionsauftrag schon erteilt hatte. Dort lesen wir etwas mehr darüber und dort bindet Jesus diesen Auftrag ein in zwei wunderschöne Zusagen, nämlich Zusagen seiner Kraft und Zusagen seiner Nähe. Da sagt er, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, also habt keine Angst, wenn ihr in meinem Auftrag unterwegs seid. Das bedeutet das ja. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, weil mir ist alle Gewalt nicht nur im Himmel, in den ich jetzt auffahre, sondern auch auf Erden gegeben, also bei euch. Dort wird meine Kraft mit euch sein. Und dann sagt er noch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine zweite wunderbare Zusage, mit der Jesus seinen Jüngern versichert, er geht zwar, aber er ist doch bei ihnen. Und das ist der Grund, warum die Jünger zurückgehen können nach Jerusalem voller Freude und nicht, weil sie jetzt traurig sind, dass Jesus nicht mehr sichtbar da ist. Jesus geht und er bleibt doch da, das war der eine Punkt, aber Jesus geht und er kommt auch wieder. Die Verbindung der Himmelfahrt Jesu mit seiner Wiederkunft ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil Jesus möchte mit seinen Leuten, mit seinen Jüngern, mit uns, die wir an ihn glauben, gemeinsam zu seinem Ziel kommen. Er will wiederkommen, um seine Leute abzuholen. Wir sollen dort sein, wohin er in den Himmel vorausgegangen ist, in die unmittelbare Gegenwart Gottes, in eine neue Welt, eine neue Schöpfung, die er für uns vorbereitet. Er wird auch gleichzeitig zurückkommen, das lesen wir an anderen Stellen, um seine Macht zu zeigen. Er wird beweisen, dass er der Messias ist. Er wird beweisen, dass nur in ihm Rettung ist. Er wird es denen beweisen, die skeptisch waren. Er wird es denen beweisen, die seine Gegner waren, denen, die ihn verspottet haben. Und dieser Himmel, in den Jesus jetzt aufgefahren ist, diese unsichtbare Welt Gottes, in der Jesus jetzt dort und gleichzeitig hier ist, das ist auch der Punkt, von dem Jesus aus alles zusammenhält. Er hält die Vergangenheit, in der er uns erlöst hat, in der er für uns am Kreuz gestorben ist und Vergebung schenkt, mit der Gegenwart zusammen, in der er uns beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben und uns beizustehen mit seiner Kraft. Er hält auch die Zukunft zusammen, die er für uns im Himmel vorbereitet hat. Und mit dieser Perspektive, da wird dich das Himmelfahrtsereignis nicht länger verwirren, aufgrund dieses ungewöhnlichen Ereignisses und der Geschichte, die sehr schwer mit unserer Vernunft zu fassen ist. Die Himmelfahrt wird nichts Merkwürdiges mehr sein, sondern die Himmelfahrt wird zum Freudenfest werden in deinem Leben. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du einerseits gegangen bist, andererseits aber gegenwärtig geblieben bist und das auf eine viel universalere Art, als wir uns das vorstellen können. Du bist jetzt überall gegenwärtig, überall dort, wo Menschen dich ehren, wo Menschen dich anrufen und zum Vater im Himmel beten. Danke, Herr, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass du auch wiederkommst, dass deine Zusagen keine leeren Versprechen sind, sondern dass du sie einhalten wirst. Du hast auch gesagt, dass der Zeitpunkt nicht bekannt ist, aber wir dürfen im Vertrauen auf deine Wahrhaftigkeit darauf setzen, dass es eintreffen wird und dass du dann deine Gemeinde endgültig zu dir holst, zu dir in den Himmel, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Amen. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr, der in den Himmel aufgefahren ist, segne euch und behüte euch. Er schenke euch den Mut, ihn zu bezeugen, und er schenke euch die Gewissheit, dass er wiederkommen wird und dass er treu zu denen steht, die an ihn glauben. Amen. Jetzt wünsche ich allen noch einen gesegneten Himmelfahrtstag. Thank you.